RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 18 Uhr mit Ingo Jansen. Guten Abend. An der Humboldt-Universität in Berlin halten laut Polizei bis zu 60 pro-palästinensische Aktivisten einen Hörsaal besetzt. Hintergrund der Aktion sei die drohende Ausreise von 4 Menschen nach pro-palästinensischen Protesten. Steve Neuwirth, RBB 24.
In Social-Media-Videos sind besprühte Wände zu sehen und Banner, die aus dem Fenster des Hörsaals gehängt wurden. Auf eines der Fenster ist offenbar ein Hamas-Dreieck gezeichnet worden. Die Inhalte würden strafrechtlich geprüft, sagte eine Polizeisprecherin dem RBB. Nach Angaben einer Uni-Sprecherin hat das Präsidium der Humboldt-Universität entschieden, die Polizei um Räumung des Gebäudes zu ersuchen. Die Polizei ist nach eigenen Angaben mit 150 Kräften im Einsatz.
In Seelow ist an eine der letzten großen Schlachten zum Ende des Zweiten Weltkriegs vor 80 Jahren erinnert worden. Etwa 800 Menschen haben an einem stillen Gedenken am Ehrenmal teilgenommen. Aus Seelow, Fred Pilarski, RBB 24.
Russlands Botschafter Sergei Netschajew, aber auch Diplomaten und Militärs aus Belarus, Polen und anderen Ländern verneigten sich um 11 Uhr vor den zuvor abgelegten Grenzen am Fuße der riesigen Soldatenskulptur. Keine Ansprache. Als Botschafter Netschajew die Treppe vom Monument herunterkam, war es dann doch nicht mehr so still. Netschajew genoss ein regelrechtes Bad in der Menge, gab Autogramme, schüttelte Hände. Von Protesten gegen den Ukraine-Krieg war nichts zu spüren.
Dänemark will zu Trainingszwecken eigene Soldaten in die Ukraine schicken. Das hat der Chef des dänischen Heeres gesagt. Demnach sollen die Soldaten lernen, wie sie mit Drohnenangriffen umgehen. Russische Angriffe dieser Art zählen in der Ukraine zum Alltag. Dänemark betont, dass die Soldaten nicht im Ukraine-Krieg kämpfen sollen und dass ihre Trainingslager weit entfernt von der Front liegen. Russland bezeichnet die Pläne als Provokation. Das Bundesverwaltungsgericht hat Abschiebungen von Flüchtlingen nach Griechenland grundsätzlich gebilligt. Diesen drohten in dem EU-Staat keine unmenschlichen Lebensbedingungen, so das Gericht in Leipzig. Es geht um 2 Männer, die in Griechenland internationalen Schutz erhalten haben und dann nach Deutschland weitergereist sind. Ihre Anträge auf Asyl wurden abgelehnt, ihre Klagen dagegen wurden schon von den Vorinstanzen abgelehnt. Die Abrissarbeiten an der Ringbahnbrücke in Berlin-Charlottenburg liegen nach Angaben der Autobahn GmbH im Zeitplan. Am Nachmittag haben die Bagger mit dem Abbruch des letzten Brückenabschnitts begonnen. Die Arbeiten sollen bis zum 25. April dauern. Wenige Tage später soll der S-Bahn-Verkehr wieder aufgenommen werden. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter am Abend freundlich und sommerlich warm. Im Moment in Berlin-Marzahn 24 und in Senftenberg 28 Grad. Morgen viel Sonne, Richtung Westen teilweise kompakte Wolken, aber trocken, 19 bis 28 Grad. Die Zeit 18.03 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Michael Castricius. Seit Jahren warten hunderte Afghaninnen und Afghanen darauf, in Deutschland einreisen zu können. Die meisten hatten der Bundeswehr oder Hilfsorganisationen bis zum hektischen Rückzug im Sommer 2021 geholfen. Nach der Machtübernahme der Taliban sind sie in Gefahr. Aber nach Deutschland sollen sie trotz eines Schutzversprechens nicht mehr kommen. Das wollen zumindest CDU, CSU und AfD so. Deshalb sind die verärgert über den Flug mit 144 Ortskräften an Bord, der noch von der bisherigen Bundesregierung eingefädelt wurde. Aus dem Hauptstadtstudio berichtet Philipp Eckstein.
Der Ton in der Debatte um die Aufnahme von Flüchtlingen aus Afghanistan ist laut und scharf. Sachsens Innenminister Armin Schuster von der CDU polterte bereits vor Tagen, es sei infam und vollkommen verbohrt, dass Außenministerin Annalena Baerbock quasi in letzter Sekunde vor ihrem Abtritt so weitreichende Aktionen durchführe. Ganz ähnlich äußerte sich wenig später auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer.
Wenn wir uns jetzt anschauen, dass in den letzten Tagen der Amtszeit der Außenministerin ständig Flüge kommen, mit afghanischen Menschen, obwohl ganz klar ist, dass die neue Bundesregierung eine andere Haltung, dass die Menschen in Deutschland eine andere Haltung haben.
Dann illustriere das, so CDU-Politiker Kretschmer im ZDF.
Wie man sich über die eigentliche Meinung in einem Land erhöht und nur die eigene Sichtweise als die richtige gelten lässt. Damit muss Schluss sein.
Die Co-Fraktionschefin der Grünen im Bundestag, Britta Hasselmann, weist das zurück.
Es gibt keinen Grund für Empörung an dieser Stelle, denn wir haben eine humanitäre Verantwortung. Wir sind 20 Jahre im Afghanistan-Einsatz gewesen.
Dort herrsche mit den Taliban jetzt ein brutales Terrorregime, sagt die Grünen-Politikerin Hasselmann. Und
dass gerade Frauen, Kinder, aber auch Regimekritikerinnen, Menschenrechtlerinnen gefährdet sind an Leib und Leben. Und wir haben eine rechtlich verbindliche Zusage gegeben für diese Aufnahme. Und deshalb ist es auch richtig und notwendig, sie durchzuführen.
Nach der Machtübernahme der radikal-islamistischen Taliban im Sommer 2021 hatte Deutschland im Jahr darauf ein Bundesaufnahmeprogramm gestartet, um besonders gefährdeten Afghaninnen und Afghanen die Einreise zu ermöglichen. Bis zu maximal 1000 Menschen sollten pro Monat kommen. Tatsächlich waren es bislang deutlich weniger. Laut Angaben des Auswärtigen Amts insgesamt rund 1400. Doch und hierum dreht sich die aktuelle Debatte. Stand jetzt haben noch rund 2600 Menschen eine Zusage für eine Aufnahme.
Das ist ja hier nicht eine Ad-hoc-Aktion, sondern dieses Bundesaufnahmeprogramm gibt es jetzt schon seit einer ganzen Zeit.
Das sagt Christian Wagner, Sprecher des Auswärtigen Amts, als er in Berlin auf die Kritik von CDU und CSU angesprochen wird.
Das funktioniert nach klaren Kriterien in enger Zusammenarbeit mit den Sicherheitsbehörden. Diese Menschen sind auf Herz und Nieren geprüft und haben eine verbindliche Aufnahmezusage.
Insofern, so der Sprecher des Auswärtigen Amts,
kann ich das nicht so richtig verstehen, was da gesagt wird.
Laut sächsischem Innenministerium sind für den 23. und 29. April weitere Flüge mit afghanischen Flüchtlingen nach Deutschland geplant. Die Debatte über das Für und Wider dürfte also weitergehen.
Philipp Eckstein berichtete aus dem Hauptstadtstudio. Haben wir überhaupt was aus der Corona-Pandemie gelernt? Das ist eine dieser Fragen, die oft von einem Stoßseufzer begleitet sind. Die Aufarbeitung kommt zumindest kaum voran, das hat sogar der Bundespräsident festgestellt. In der internationalen Gemeinschaft ist man jetzt einen Schritt weitergekommen. Die Mitgliedstaaten der Weltgesundheitsorganisation haben ein Pandemieabkommen ausgehandelt. Nach 3 Jahren liegt es jetzt vor. Historisch sei es, so Teilnehmer. Korrespondentin Katrin Hondl erklärt, warum.
Thank you, merci beaucoup. Thank you so much. I think you need a break now.
Ich denke, Sie brauchen jetzt eine Pause, sagte WHO-Generaldirektor Tedros, sichtlich erleichtert am frühen Morgen zu den sichtlich müden Vertreterinnen und Vertretern der Mitgliedsländer, als der diplomatische Durchbruch nach über 3 Jahren endlich erreicht war.
Tonight marks a significant milestone.
Diese Nacht ist ein bedeutender Meilenstein auf dem Weg zu einer sichereren Welt, so Tedros. Wir feiern den erfolgreichen Abschluss der Verhandlungen über einen Pandemievertrag. Es ist nicht nur ein diplomatischer Erfolg, sondern steht für eure Resilienz, Einheit und unerschütterliches Engagement für Gesundheit und Wohlergehen der Menschen überall auf der Welt.
To the health and well-being of people.
Mit dem Pandemievertrag soll Chaos wie bei Corona künftig verhindert und eine weltweit gerechte Verteilung von Schutzmaterial und Medikamenten sichergestellt werden. Es geht also um bessere internationale Zusammenarbeit bei der Prävention und der Reaktion auf drohende Pandemien. Christoph Benn, Direktor für globale Gesundheitsdiplomatie am Job-Lange-Institut in Genf.
Ja, ich glaube, was hier letzte Nacht passiert ist bei der Weltgesundheitsorganisation in Genf, ist wirklich historisch. Was sich ändert, ist vor allem, dass wenn irgendwo auf der Welt ein neuer Erreger auftritt, dann müssen Länder die Informationen und die Daten sofort weitergeben. Das wird die Entwicklung von Impfstoffen, von Medikamenten extrem beschleunigen.
Für die historische Einigung waren viele Kompromisse nötig. Bis zum Schluss war vor allem der sogenannte Technologietransfer umstritten. Also inwieweit die Pharmaindustrie bereit ist, ihr Know-how zur Herstellung von Medikamenten und Impfstoffen auch mit ärmeren Ländern zu teilen. Einzelheiten dazu sollen in einem Anhang des Vertrags geregelt werden, der noch ausgehandelt werden muss. Gesundheitsdiplomatie-Experte Christoph Benn ist zuversichtlich, dass die Pharmaindustrie letztlich zu Zugeständnissen bereit sein wird, damit auch ärmere Länder künftig besser versorgt werden können, auch wenn es verpflichtende Zusagen im Pandemievertrag noch nicht gibt.
Stellen wir uns mal vor, es gibt eine neue Pandemie, es bricht ein Virus irgendwo aus und die entwickeln etwas und sagen, aber nur für die reichen Länder. Ich glaube, das wird nicht mehr so durchgehen. Der öffentliche Druck wird sehr viel größer sein.
Das Pandemieabkommen soll im Mai beim WHO-Jahrestreffen verabschiedet werden. Allerdings nur noch von 191 der 194 WHO-Mitgliedsländer, nachdem Argentinien, Paraguay und allen voran die USA ihren Austritt erklärt haben, was eine zumindest vorläufige Schwächung des Abkommens bedeutet.
Es besteht natürlich schon die Hoffnung, dass dann die USA doch wieder dazukommt auch, denn es ist eindeutig in dem Interesse jedes einzelnen Landes. Es macht wirklich die Bevölkerung in allen Ländern sicherer.
Das Abkommen wird nur in den Ländern gelten, die es auch ratifizieren.
Katrin Hondl vom Sitz der WHO in Genf. In Russland sind 4 Journalisten zu Lagerhaft verurteilt worden. Das kritisiert das Auswärtige Amt in Berlin. Unter Präsident Putin sei die in der Verfassung verbriefte Pressefreiheit nichts mehr wert, hieß es. Russland-Korrespondentin Stefanie Markert über die Verkündung des Urteils gestern in Moskau.
Unter dem Gebell von Polizeihunden kamen die 4 Angeklagten in den Gerichtssaal. Sie wurden von ihren Unterstützern mit Kosenamen gerufen und beklatscht. Zum Urteilsspruch am Bezirksgericht im Moskauer Stadtteil Nagatinski ist auch die Politikerin Jekaterina Dunzowa gekommen, die bei den Präsidentschaftswahlen 2024 kandidieren wollte. Ich denke, es ist wichtig, herzukommen und die 4 zu unterstützen, denn ich war selbst fast 20 Jahre lang Journalistin bei einem unabhängigen Fernsehsender. Ich weiß also genau, was es bedeutet, ungeachtet aller Entwicklungen Journalist zu bleiben. Die 4 Angeklagten erhielten je 5,5 Jahre Haft in einer Strafkolonie. Die Richterin befand die Journalisten für schuldig, mit der Antikorruptionsorganisation FBK, Alexei Nawalnys, zusammengearbeitet zu haben. Seine Organisation ist in Russland als extremistisch eingestuft. Die einzige Frau unter den Angeklagten, Antonina Kravtsova, berichtete unter dem Namen Antonina Faworskaya für die regierungskritische Nachrichtenseite Sota Vision. Sie hatte das letzte Video von Nawalny aufgenommen, das ihn kurz vor seinem Tod vor Gericht zeigt, und filmte die langen Menschenschlangen an seinem Grab. Kurz darauf wurde sie verhaftet. Ihre Anwältin Jewgenia Grigorjewa nach dem Urteilsspruch: Wir halten dieses Urteil natürlich für ungerecht. Wir haben Freispruch und Freilassung noch im Gerichtssaal gefordert, weil ihre Taten kein Verbrechen darstellen. Daher werden wir selbstverständlich gegen das Urteil Berufung einlegen. Auch die Sprecherin von Nawalnys Witwe Kira Jarmisch forderte auf X die sofortige Freilassung der Presseleute. Den Videojournalisten Konstantin Gabow und Sergei Karelin wurde vom Gericht vorgeworfen, für Nawalnys Kanäle im Internet und für ausländische Medien, darunter die Deutsche Welle, gearbeitet zu haben. Gabows Anwältin Irina Biryukova: Der Beruf des Journalisten an sich ist kein Extremismus. Ihre Schuld ist überhaupt nicht bewiesen. Bis das Urteil vor dem Berufungsgericht überprüft wird, müssen sie in Untersuchungshaft bleiben. Der mit 24 Jahren jüngste der 4, Artyom Krieger, berichtete für Sota Vision über politische Prozesse und Proteste. Vor Gericht sagte er, er habe nicht vor einer Verfolgung fliehen, sondern zeigen wollen, es sei möglich und nötig, in Russland Journalismus zu machen. Nach der Urteilsverkündung rief Krieger, alles werde sich ändern. Wer ihn heute verurteile, werde an seiner Stelle auf der Anklagebank sitzen. Sein Verteidiger Ivan Novikov zur Moral der Verurteilten: Es geht ihnen gut, auch dank ihrer Unterstützer. Sie wurden heute nicht nur von ihren Familien und Kollegen unterstützt, auch Botschafter verschiedener Länder sind da, dafür sind sie allen dankbar. Sie verstehen, dass sie für ihre Arbeit verurteilt worden sind. Doch sie sind stark, sie halten durch. Es gibt Hoffnung. Die russische Regierung geht seit Beginn des Kriegs gegen die Ukraine noch schärfer gegen kritische Stimmen vor. Kurz nach dem Angriff etwa trat ein Gesetz in Kraft, das Kritik an der Armee verbietet. Viele unabhängige Journalisten haben das Land verlassen oder den Beruf gewechselt.
Und die, die in Russland weiterarbeiten als Journalisten, müssen mit Repressionen rechnen, wenn sie anders berichten, als es der Kreml will. Für das ARD-Studio Moskau berichtete Stefanie Markert. Und ich übergebe hier an Astrid Kretschmer.
RBB 24 Inforadio Sport.
Die Handballer der Füchse Berlin sind heute als Tabellenführer zu Rekordmeister THW Kiel gefahren. Die Kieler haben am Wochenende gerade erst den DHB-Pokal gewonnen und gehen euphorisiert in diese Partie. Die Füchse haben dagegen 11 Tage pausiert. Der Rhythmus fehlt, Jens-Christian Gussmann.
Handball ist nicht nur ein schneller, sondern ein regelrecht rasanter Sport. Es ist noch nicht lange her, da siegten die Füchse bei Meister Magdeburg und galten plötzlich als Top-Kandidat für die deutsche Meisterschaft. Nur einen Spieltag später ließen sie bei Abstiegskandidat Erlangen völlig überraschend einen Punkt liegen. Und schon gab es den nächsten Meinungsumschwung. Füchse-Manager Bob Hanning will über den nationalen Titel am liebsten gar nicht mehr reden. Er bringt dafür etwas anderes ins Gespräch.
Ich wusste, dass die Frage kommt. Ich habe die ganze Zeit damit gerechnet. Jetzt hatte ich mir sowas Schönes vorbereitet und keiner fragt. Ich sage heute, wir gewinnen die Champions League.
Für die Champions League müssten sie Ende des Monats erstmal die Viertelfinalhürde Aalborg nehmen. Dann ginge es Mitte Juni zum Final Four nach Köln. Ein weiter Weg. Der THW heute Abend ist viel dichter dran.
Bei der Meisterschaft sind wir mit dem Punktverlust gegen Erlangen nicht mehr Favorit.
Wenn wir Kiel schlagen und Hannover schlagen, sage ich ja.
9 Spieltage stehen noch aus. 4 Teams an der Tabellenspitze sind gerade mal durch einen Minuspunkt getrennt. Es ist extrem eng und spannend. 2 der 4, Melsung und Hannover, müssen noch nach Berlin. Das ist machbar. Aber da ist eben auch noch das schwere Auswärtsspiel heute in Kiel.
Kiel zu schlagen in Kiel, das ist eine echte Challenge.
Der THW ist mehr oder weniger raus aus dem Meisterrennen. Dazu kommen 2 schwere Spiele am Wochenende beim Final Four um den DHB-Pokal. 1 davon ging sogar in die Verlängerung.
Du meinst, haben die jetzt 2 Spiele in den Knochen? Und ich bin mir sicher, dass die auch ein bisschen gefeiert haben. Und jetzt kommen wir hin, so ist die Frage zu verstehen.
Ja, genau so. Sind die kaputt und müde wegen der Vielspielerei und Feierei nach dem Cup-Gewinn oder euphorisiert, weil sie einen Titel gewonnen haben?
Das kann ein Vorteil und es kann auch ein Nachteil sein. Das ist ganz schwierig zu sagen. Ich habe keine Glaskugel, ich kann dir das einfach nicht beantworten.
Sagt Füchse, Geschäftsführer Bob Hanning, ausnahmsweise mal um eine Antwort verlegen. Spielbeginn ist 19 Uhr und in einer Stunde, nein, knapp in 3/4 Stunde, schalten wir zu unserem Reporter nach Kiel. Ein Topspiel gibt es auch heute Abend in der Fußball-Champions League. Der FC Bayern steht auf dem angestrebten Weg ins Endspiel in der heimischen Arena vor einer großen Herausforderung. Das Team von Trainer Vincent Kompany muss im Viertelfinalrückspiel bei Inter Mailand einen 1:2 Rückstand aus dem Hinspiel aufholen. Ab 21 Uhr natürlich wie gewohnt hier im RBB 24 Inforadio zu hören, live und komplett. Der Blick zum Tennis. Der Weltranglisten-Dritte Alexander Zverev ist beim ATP-Turnier in München ins Viertelfinale eingezogen. Florian Hecht berichtet.
Alexander Zverev hat es geschafft. Er steht drin im Viertelfinale von München. Es war allerdings kein besonders gutes Spiel, dieses Spiel gegen Daniel Altmaier, der Nummer 68 der Welt. Zverev früh das Break gemacht im ersten Satz. Das langte ihm in einem von Fehlern dominierten Spiel. 6:3 nach 37 Minuten war der erste Satz zugemacht. Im zweiten dann Break Zverev, Re-Break Altmaier und dann tröpfelte das Spiel erstmal dahin. Aber dann bekam Alexander Zverev diese Sache immer besser in den Griff. 3:2 Break, 5:2 Break. Am Ende mit 6:2 nach einer Stunde und 20 Minuten zugemacht. Damit Alexander Zverev im rein deutschen Duell gegen Daniel Altmaier der Sieger und eine Runde weiter in München.
Florian Hecht im Sport mit Astrid Kretschmer.
RBB 24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. 2 geografische Hürden musste die Rote Armee im Frühjahr 1945 überwinden. Danach war der Weg nach Berlin frei. Die Oder und die Hügelkette Seeloer Höhen. Diese letzte Hauptverteidigungsstellung der Wehrmacht durchbrach die erste weißrussische Front unter dem Befehl von Marschall Tschukow. Mit hohen Verlusten. Mindestens 50.000 Soldaten starben, 33 davon sowjetische. Die dreitägige Schlacht begann am 16. April 1945, also heute vor 80 Jahren. Es sollte ein stilles Gedenken heute werden, doch die Veranstaltung blieb nicht ruhig, berichtet RBB-Reporter Fred Pilarski.
Es war tatsächlich zunächst ein stilles Gedenken an diesem 80. Jahrestag der Schlacht um die Seeloer Höhen. Russlands Botschafter Sergei Nitschajew, aber auch Diplomaten und Militärs aus Belarus, Polen und anderen Ländern verneigten sich um 11 Uhr vor den zuvor abgelegten Kränzen am Fuße der riesigen Soldatenskulptur. Keine Ansprache. Als Botschafter Nitschajew die Treppe vom Monument herunterkam, war es dann doch nicht mehr so still. Etwa 800 Menschen hatten sich versammelt. Eine Gruppe älterer Leute sang Lieder zu Ehren der Oktoberrevolution. Nitschajew genoss ein regelrechtes Bad in der Menge, gab Autogramme, schüttelte Hände. Ein Mann reichte Brot und Salz.
Und vielen Dank dafür, dass Sie heute gekommen sind.
Ich freue mich sehr,
Sie hier zu sehen.
Vielen Dank, dass Sie so zahlreich
sind. Ja, auf jeden Fall.
Das ist sehr nett.
Die Freundschaft, die bleibt.
Der zuständige Vizelandrat von Märkisch-Oderland, Friedemann Hanke, war die ganze Zeit dabei. Der CDU-Politiker hatte sich gegen den Wunsch des Auswärtigen Amts entschieden, den Vertretern Russlands den Zutritt zu verwehren, auch wenn er den Kult um Nitschajew offenbar befremdlich fand.
Er hat ja schon was von Heiligenverehrung. Also grundsätzlich ist es so, dieser Anlass natürlich auch ein Anlass, der bestimmte Kreise auch anzieht. Das muss man erstens ganz deutlich sagen. Zweitens haben wir als Landkreis tatsächlich auch eine enge Verbindung mit der Botschaft und auch mit Herrn Nitschajew über die vergangenen Jahre und mit der Botschaft ja über die Jahrzehnte schon, begründet sich ja vor allen Dingen in den Kriegsgräbern und in den Kriegstoten, die wir immer wieder ausbetten und neu beisetzen. Und daraus begründet sich auch eine enge Zusammenarbeit mit der russischen Botschaft, sodass Herr Nechayev für uns auch tatsächlich eine vertraute Person ist.
Nach der Kranzniederlegung wurden 2 Tafeln mit Namen gefallener Rotarmisten eingeweiht. Joachim Kozlowski, Umbetter vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, zeigte sich irritiert über all die Fahnen und Gesänge.
Ja, im Grunde genommen geht es so ein bisschen am Thema vorbei. Also wenn ich jetzt eine Klassenarbeit abgeben müsste, dann wäre das Thema verfehlt. Also wir gedenken hier der Kriegstoten, der Toten, die vor 80 Jahren bei der Stürmung der Seeloer Höhen ihr Leben gelassen haben. Nicht mehr und nicht weniger. Also so sehe ich das.
Auf eine Journalistenfrage zur Ukraine machte Nechayev schließlich deutlich, dass er auch noch andere Botschaften im Gepäck hatte.
Wir kämpfen nicht gegen das ukrainische Volk. Das ist unser Brudervolk. Aber das neonazistische Regime können wir nicht dulden. Das steckt bei uns in den Adern, wissen Sie.
Es sind genau diese Propagandabotschaften, die den ukrainischen Botschafter schon vorher veranlasst hatten, der Veranstaltung fernzubleiben.
Fred Pilarski von der Gedenkfeier 80 Jahre nach der Schlacht auf den Seeloer Höhen. Ein Arzt, der eigentlich unheilbar kranken Menschen helfen und diese medizinisch begleiten soll, bringt seine Schutzbefohlenen um. Unter diesem Verdacht steht ein Berliner Palliativmediziner. Seit dem Sommer sitzt er in der Untersuchungshaft, weil er mehrere Patientinnen und Patienten ermordet haben soll. Die Staatsanwaltschaft hat jetzt Anklage erhoben. Der Vorwurf, er soll 15 Menschen getötet haben, berichtet rbb24-Reporterin Tabea Kunze.
Die Berliner Staatsanwaltschaft wirft dem Palliativarzt Mord in 15 Fällen vor. Der Mann wurde im vergangenen Sommer festgenommen. Damals ging es um 4 Patientinnen, die er getötet haben sollte. Doch die Behörden ermittelten weiter, prüften knapp 400 Patientenkontakte des Mannes. Bei insgesamt 95 Fällen ergab sich ein Anfangsverdacht, erklärt Staatsanwaltssprecher Sebastian Büchner.
Von diesen 95 Fällen hat sich dann der Anfangsverdacht in 5 Fällen jedenfalls nicht erhärtet. In 15 Fällen hatte sich aus Sicht der Staatsanwaltschaft jedenfalls soweit erhärtet, dass wir jetzt diesbezüglich Anklage erhoben haben.
Und die Ermittlungen sind längst nicht abgeschlossen. Rund 75 Fälle würden laut Staatsanwaltschaft noch geprüft. Dabei würden auch Leichen exhumiert und rechtsmedizinisch untersucht, sagt Sprecher Büchner.
Erhoffen tun wir uns, dass keine weiteren Todesfälle dazukommen. Wir können es aber tatsächlich im Augenblick eben auch nicht ausschließen. Es war jetzt erforderlich, erstmal diese 15 Fälle, bei denen jetzt schon der hinreichende Tatverdacht bestand, zur Anklage zu bringen, weil sich der Beschuldigte eben auch in Untersuchungshaft befindet und dann die Verfahren besonders beschleunigt werden müssen.
Seit August vergangenen Jahres sitzt der Beschuldigte in Haft. Zu den Vorwürfen geäußert hat sich der 40-Jährige bisher nicht. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Mord aus Heimtücke und niederen Beweggründen vor. Sprecher Büchner erklärt warum.
Letztlich haben wir jetzt die Mordmerkmale der Heimtücke, weil eben die Arg- und Wehrlosigkeit der Patientinnen ausgenutzt wurde, die sich also keines Angriffs versahen und entsprechend auch nicht irgendwie dem etwas entgegensetzen konnten. Und die sonstigen niedrigen Beweggründe sind quasi so eine Art Auffang. Mordmerkmal. Das könnte zum Beispiel Todesengel-Fantasien des Beschuldigten sein in einer solchen Konstellation oder ähnliches.
Die 15 Taten, die in der Anklage aufgeführt werden, soll der Mann zwischen 2021 und 2024 in Berlin begangen haben. Als Mitarbeiter eines Pflegedienstes soll er seinen Patienten ein tödliches Gemisch verschiedener Medikamente verabreicht haben. Diese Patienten, laut Staatsanwaltschaft zwischen 25 und 94 Jahre alt, hätten sich zum Tatzeitpunkt nicht in einer akuten Sterbephase befunden. Aufgefallen war der Mann, weil er in den Wohnungen der Opfer Brände gelegt haben soll. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass er so seine Taten vertuschen wollte. Zum möglichen Strafmaß äußerte sich die Staatsanwaltschaft so.
Letztlich wird, wenn sich dieser Tatvorwurf bewahrheiten sollte, für jede einzelne Tat wohl eine lebenslange Freiheitsstrafe ausgeworfen werden. Und das Gericht wird dann auch noch klären müssen, ob aufgrund einer bestimmten Anzahl von Fällen hier von einer besonderen Schwere der Schuld auszugehen ist. Das würde dann bedeuten, dass eine vorzeitige Haftentlassung ausgeschlossen ist.
Sollte bei dem Angeklagten eine fortdauernde Gefährlichkeit festgestellt werden, droht ihm eine anschließende Sicherungsverwahrung. Wann der Prozess vor dem Berliner Landgericht beginnt, ist noch nicht bekannt.
RBB24-Reporterin Tabea Kunze. Ein Küchenmesser kaufen könnte in Berlin künftig ein logistisches Problem werden, wenn man kein Auto hat. Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegener plädiert für ein Messerverbot im gesamten öffentlichen Nahverkehr. Über den Täter vom Samstag, der in Charlottenburg einen 29-Jährigen in der U-Bahn erstochen hatte, gibt es neue Erkenntnisse. In Sachsen wurde er bereits mit Haftbefehl gesucht. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft Chemnitz dem RBB. Trotzdem konnte er bis Berlin kommen, bis in die U12. Am Sophie-Charlotte-Platz. RBB-Redakteur Tim Korge.
Der 43-Jährige verbüßte eigentlich gerade eine Bewährungsstrafe, sagte ein Sprecher, doch er habe die ihm auferlegten Arbeitsstunden nicht erfüllt. Außerdem hatte ihn das Amtsgericht Tiergarten noch zu einer Geldstrafe verurteilt. Er hat also eine weitere Straftat während seiner Bewährungszeit begangen. Und erreichbar sei er auch nicht mehr gewesen. Aus all diesen Gründen habe die Staatsanwaltschaft Chemnitz dann im März beim Landgericht Berlin den Antrag für einen Sicherungshaftbefehl gestellt. Das Landgericht hatte die Bewährungsaufsicht. Und dennoch kam es am vergangenen Wochenende im U-Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz zu der Gewalttat. Der 43-jährige Tatverdächtige soll mit einem 29-Jährigen in Streit geraten sein. Dann soll er ihn mit einem Küchenmesser niedergestochen und tödlich verletzt haben. Der mutmaßliche Täter wurde von der Polizei angeschossen und starb später im Krankenhaus.
Tim Korge berichtete. Viele Osterfeuer sind am Wochenende in Brandenburg geplant. Damit sollen Wintergeister endgültig vertrieben werden. Doch in die Vorfreude mischt sich Sorge, wegen der Trockenheit nämlich. In 8 von 14 Landkreisen gilt die Waldbrandwarnstufe 4. RBB24-Reporterin Eva Kirchner hat sich rund um Fürstenwalde umgehört.
Solange die meisten Einwohner in Rauen bei Fürstenwalde denken können, hat das Osterfeuer hier Tradition. Ein Brauch, der für das Dorf wichtig ist, weiß Vicky Schmidt.
Das ist ein Zusammenkommen für alt, für jung, für groß, für klein. Gemeinsame Abende mit Familie, mit Freunden.
Die Vorsitzende des Feuerwehrfördervereins hat in der kleinen Gemeinde den Osterfeuerhut auf. Seit Wochen wird organisiert und geplant.
Unter anderem gibt es dann Eierkullerbahnen, Osterhasenhindernislauf und Stockbrot. Also wirklich wieder für Groß und Klein ist alles was dabei.
Und vor allem natürlich ein großes Osterfeuer. Das wird es auch im benachbarten Fürstenwalde geben. Auf der Bullenwiese direkt an der Spree, so Stadtbrandmeister Jörn Müller.
Mit Grillständen, mit Löschboot. Wir erwarten viele Besucher aus Fürstenwalde und dem Umland.
Und natürlich werden auch die Kameraden der Fürstenwalder Feuerwehr dabei sein. Ihre Anwesenheit ist angesichts der Trockenheit unumgänglich.
Wir werden die Fläche gegebenenfalls nochmal wässern, sodass dort die Brandgefahr minimiert wird.
Ein Tipp, der sich auch in den heimischen Garten übertragen lässt. Und auch sonst hat der Feuerwehrchef einige wichtige Hinweise.
Also wir schlagen immer vor, dass man kleine Löschgeräte bereithält, kleinen Gartenschlauch oder einen Eimer Wasser. Vor allem immer etwas kleiner anfangen, dann kann man noch was nachlegen. Und man sollte auch die Abstände zu den Gebäuden und zu brennbaren Gegenständen grundsätzlich einhalten.
Vorkehrungen, die natürlich auch in Rauen getroffen werden, so Vicky Schmidt.
Unsere Kameraden der Feuerwehr, die bleiben den ganzen Abend einsatzbereit, die kümmern sich um das Feuer. Also wenn was passieren sollte, sind die gleich zur Stelle.
Gut vorbereitet. Trotzdem sind einige Osterfeuer in Brandenburg bereits abgesagt worden, zum Beispiel in Perleberg. Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. Zu hören wie immer auch in der ARD Audiothek.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Die A10 südlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Spreeau zwischen Genshagen und Rangsdorf ist die Stammspur blockiert. A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland zwischen Großkreuz und Leest Stau an einer Baustelle mit 30 Minuten Verzögerung. Zwischen Leest und Potsdam Nord gibt es außerdem eine ungesicherte Unfallstelle. In Richtung Dreieck Werder staut es sich wegen Bauarbeiten zwischen Potsdam Nord und Vöben. Hier bitte 10 Minuten mehr planen. Die A11 Stettin Richtung Berlin zwischen Werbelin und Finowfurt steht ein defektes Fahrzeug auf der rechten Spur. A15 Dreieck Spreewald Richtung Forst zwischen Cottbus Süd und Rogosen stehen Sie 20 Minuten im Stau. Stadtverkehr Berlin A100 Richtung Wedding zwischen Schmargendorf und Spandauer Damm dauert es zurzeit 20 Minuten länger. Lichtenberg, Frankfurter Allee in Höhe Alfredstraße sind die Ampeln außer Betrieb. Und Marzahn, die Bitterfelder Straße ist wegen Bauarbeiten in Höhe Hohenschönhauser Straße in beiden Richtungen gesperrt. Allen unterwegs eine gute und vor allem sichere Fahrt. Kommen Sie gut an.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 18.30 Uhr mit Ingo Jansen. Guten Abend. Pro-palästinensische Aktivisten haben in Berlin-Mitte einen Hörsaal der Humboldt-Universität besetzt. Wie eine Polizeisprecherin dem RBB gesagt hat, sind bis zu 60 Personen in den Raum auf dem Campus Nord eingedrungen. Offenbar wurden Wände besprüht und Möbel beschädigt. Auf ein Fenster soll ein Symbol der Terrororganisation Hamas gezeichnet worden sein. Die Polizei ist nach eigenen Angaben inzwischen mit 150 Einsatzkräften vor Ort. Eine Unisprecherin sagte, dass das Gebäude geräumt werden soll. Nach RBB-Informationen läuft die Räumung schon. In Brandenburg ist an die Schlacht auf den Seeloer Höhen vor 80 Jahren erinnert worden. Etwa 800 Menschen haben an einem stillen Gedenken am Ehrenmal in Seelo teilgenommen. Unter den Gästen war auch der russische Botschafter Netschajew. Ein RBB24-Reporter berichtet, dass er freundlich begrüßt worden ist und sogar Autogramme gegeben hat. Die Kämpfe in Seelo kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs sind als die schwersten auf deutschem Boden in die Geschichte eingegangen. Zehntausende sowjetische und deutsche Soldaten wurden getötet. Dänemark will Soldaten in die Ukraine schicken, um sie dort ausbilden zu lassen. Das hat der Chef des dänischen Heeres einem Fernsehsender gesagt. Demnach sollen die Soldaten lernen, wie sie mit Drohnenangriffen umgehen. Unser Korrespondent für Skandinavien, Arne Bartram.
Allerdings sollen die Dänen nicht selbst im Ukraine-Krieg kämpfen, sondern sich in Trainingszentren weit entfernt von der Front aufhalten. Das Training könnte laut dem Heereschef schon im Sommer beginnen. Für Russland ist der Plan eine Provokation. Der russische Botschafter in Dänemark hat gesagt, dass die dänischen Soldaten in der Ukraine in Gefahr seien. Russland würde sie als legitime Ziele betrachten. Dänemark zählt seit Beginn des russischen Angriffskriegs zu den größten Unterstützern der Ukraine.
Die Welthandelsorganisation befürchtet, dass der internationale Warenaustausch wegen der US-Zollpolitik deutlich zurückgeht. Wie der WTO-Chefökonom Osser im RBB24-Inforadio gesagt hat, dürfte der Welthandel in diesem Jahr um mindestens 0,2% schrumpfen.
Was sich jetzt auf den ersten Blick vielleicht nicht nach so viel anhört, es ist aber wichtig zu verstehen, dass es ungefähr 3 Prozentpunkte weniger ist, als wir gehabt hätten, wären diese Zölle jetzt eben nicht da gewesen. Der amerikanische Handel, also der US-Handel, wird wahrscheinlich sogar noch stärker einbrechen.
Der Chefökonom der Welthandelsorganisation WTO, Ralf Osser. Die EU-Kommission hat eine erste Liste mit Ländern vorgelegt, die als sichere Herkunftsstaaten eingestuft werden sollen. Darauf stehen der Kosovo, Bangladesch, Kolumbien, Ägypten, Indien, Marokko und Tunesien. Asylanträge aus diesen Ländern sollen künftig in einem beschleunigten Verfahren bearbeitet werden können. Das soll höchstens 3 Monate dauern. Die Liste soll EU-weit gelten, aber nicht die nationalen Listen ersetzen. Beim BSW in Brandenburg steht ein Führungswechsel an. Finanzminister Krumbach hat angekündigt, dass er den Landesvorsitz abgeben will. Er begründet das mit der Doppelbelastung, die ihm durch das Minister- und Parteiamt entsteht. Krumbach ist seit Mai vergangenen Jahres Vorsitzender des neu gegründeten BSW in Brandenburg. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter am Abend freundlich und sommerlich warm. Im Moment in Berlin-Adlershof 26 und in Cottbus 27 Grad. Morgen viel Sonne, Richtung Westen teilweise kompakte Wolken, aber trocken, 19 bis 28 Grad. Die Zeit 18.33 Uhr. RBB 24 Inforadio, der Verkehrsservice mit einer Gefahrenmeldung. Vorsicht auf der A2 Magdeburg Richtung Berlin. Zwischen Brandenburg und Netzen steht ein defektes Fahrzeug auf der linken Spur.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
ein Autounfall. Der andere ist schuld, aber seine Versicherung zahlt nicht. So ein Streit mit der Versicherung kann schnell aufkommen. Um zu schlichten, wurde der Verein Versicherungsombudsmann e.V. gegründet. Er soll als neutrale Anlaufstelle Konflikte außergerichtlich lösen. Im vergangenen Jahr gab es so viele Konflikte wie nie zuvor, zeigt der Jahresbericht des Vereins. Wirtschaftsreporterin Tabea Schoser hat mit der Ombudsfrau gesprochen.
Über 21.000 Mal haben sich im vergangenen Jahr Versicherte an die Schlichtungsstelle gewendet. Damit nimmt die Zahl der Fälle beim Versicherungsombudsmann e.V. weiter zu.
Und das war ein Plus gegenüber dem Vorjahr von knapp 20%. Und das ist natürlich eine Belastung, eine Mehrbelastung.
So Versicherungsombudsfrau Sibylle Kessel-Wulff. Die ehemalige Bundesverfassungsrichterin leitet seit einem Jahr den Verein.
Die Steigerung an sich haben wir in praktisch jeder Versicherungssparte, aber natürlich kann man bei Auswertung der Zahlen ein Ranking ausmachen. Und wenn Sie da einmal auf die prozentualen Zuwächse schauen, dann haben wir als Spitzenreiter die Kfz-Versicherung mit beiden Sparten, also es gibt ja Haftpflicht und es gibt Kasko, gefolgt von der Gebäudeversicherung und den sogenannten sonstigen Versicherungen.
Dazu gehören zum Beispiel die Tierkrankenversicherung und die Reiseversicherung. Oft geht es darum, dass die Versicherung nichts oder nicht alles zahlen will. Es gibt aber auch vermehrt Beschwerden, weil sich die Versicherung nicht zurückmeldet oder die Bearbeitung zu lange dauert. Und das kann für die Versicherten zu ernsten Problemen führen, erklärt die Versicherungsombudsfrau.
Wenn ich jetzt nochmal die Tierkrankenversicherung aufgreife, dass eben da Versicherungsnehmer Darlehen aufnehmen, um die Operationskosten bezahlen zu können, damit ihr Tier versorgt und operiert wird. Und wenn der Versicherer dann eben seine Zusage, diese Kosten zu tragen, eben nur verzögert gibt, gehen viele in ein Darlehen, um überhaupt erstmal helfen zu können.
Bei solchen Verzögerungen kann die Schlichtungsstelle die Versicherung einfacher kontaktieren. Bei einem Streitwert von bis zu 10.000 Euro kann der Verein die Entscheidung dann auch durchsetzen. Die Erfolgsquote lag im vergangenen Jahr bei 52% aus Sicht der Versicherungsnehmer und ohne den Spezialfall Lebensversicherung. Bei den anderen 48% war die Versicherung im Recht und musste nicht zahlen.
Dann bemühen wir uns aber, das noch einmal zu erklären, weil es auch viele Situationen gibt, in denen der Versicherungsnehmer das einfach nicht so richtig versteht, warum der Versicherer sagt, ich muss hier nicht leisten. Und dann haben wir auch schon den einen oder anderen Fall gehabt, da hat uns der Versicherungsnehmer, also der Beschwerdeführer, nochmal geschrieben und gesagt, schade, dass ich keine Versicherungsleistung bekommen habe, aber ich habe jetzt endlich verstanden, warum das so ist.
Das ist aus Sicht von Sibylle Kessel-Wulff ebenfalls ein wichtiger Teil ihrer Schlichtungsarbeit, damit sich niemand im Unrecht fühlt.
Tabea Schoser über den Jahresbericht der Ombudsfrau Versicherungen. Gemeinsam bauen statt vom Bauträger kaufen. In Berlin und Brandenburg ist dieses Modell beliebt. Interessenten schließen sich zu einer Baugruppe zusammen und bauen ganz nach ihren Vorstellungen. Allerdings ist das nicht ohne Risiko, urteilt die Stiftung Warentest. Wirtschaftsreporterin Annika Krempel über die Besonderheiten dieses Weges zum eigenen Heim.
Über 1000 Hausprojekte, die gemeinschaftlich gebaut oder bewohnt werden, zählt Winfried Hertel allein in Berlin. Zumindest, wenn man auch alte Hausbesetzer mit einbezieht. Aktuell suchen in Berlin und Brandenburg rund 80 Gruppen neue Mitglieder. Hertel berät als Projektleiter Baugruppen und betreibt die Internetplattform Cohousing Berlin. Dass es hier so viele Baugruppen gibt, liegt seiner Meinung nach daran, dass die Menschen sich nach der Wende auf freien Flächen ausprobieren konnten.
Und natürlich ist der Bedarf an Wohnraum auch immer eine treibende Kraft gewesen. Und es ist immer noch, dass also auch die Baugemeinschaften und auch die Genossenschaften, die sich neu gründen, für ein einzelnes Haus einen Bedarf decken, der durch anderen Wohnungsbau nicht gedeckt wird.
Bei einer Baugruppe sind die Mitglieder die Bauherren. Sie entscheiden also alles selbst, vom Zuschnitt der Wohnungen bis zur Wandfarbe im Treppenhaus. Manche legen dabei besonderen Wert auf Gemeinschaftsflächen, andere auf Nachhaltigkeit. Eine Baugruppe verheißt damit mehr Freiheit als ein vorgeplantes Haus vom Bauträger. Es bedeutet aber auch, gemeinsam in der Gruppe Entscheidungen zu treffen, so Alrun Jappe von der Stiftung Warentest.
Man sollte sich im Klaren sein, dass da sehr hoher Abstimmungsbedarf ist, dass die Baugruppen natürlich viel kommunizieren müssen. Sie sollten sich vorher auch Regeln für die Kommunikation vereinbaren. Und man sollte sich, denke ich, darüber im Klaren sein, dass man viel Zeit braucht, dass man rechtzeitig anfangen muss, auch mit der Planung.
Und Baugruppen sollten sich Unterstützung von außen holen, so ihr Rat, damit Konflikte innerhalb der Gemeinschaft gar nicht erst entstehen. Die wichtigste Entscheidung müssen Baugruppen gleich zu Beginn treffen, die der Rechtsform. Die ist nötig, damit eine Gruppe gemeinschaftlich zum Beispiel Handwerker beauftragen kann.
Die meisten Baugruppen bauen mit einer GbR. Da ist das Haftungsrisiko zum Beispiel größer, als wenn sie mit einer Genossenschaft bauen. Auf der anderen Seite haben sie bei der GbR, hat jeder dann am Ende sein eigenes Eigentum, wenn es dann in eine Wohnungseigentümergemeinschaft umgewandelt wird. Bei einer Genossenschaft bekommt man nur seine Genossenschaftsanteile zurück. Also es gibt viele verschiedene Rechtsformen und jeder hat ihre Vor- und Nachteile.
Bei einer GbR zum Beispiel haften Mitglieder der Baugruppe gemeinschaftlich, wenn etwa die Baukosten steigen oder ein Mitglied die Gruppe verlässt. Solche Risiken sollten Interessenten unbedingt im Hinterkopf behalten. Nicht immer läuft während der Bauphase alles glatt.
Aber trotzdem sind, würde ich sagen, 98% aller Baugemeinschaften, von denen ich in Berlin weiß, haben auch ein gutes Ende genommen,
sagt Projektleiter Winfried Hertel.
Annika Krempel über Baugruppen als eine Möglichkeit, zum eigenen Heim zu kommen.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
In jedem Jahr bekommen etwa 500.000 Menschen in Deutschland die Diagnose Krebs. Das muss man auch nervlich erstmal verkraften. Das ganze Leben steht Kopf, das Ende gerät in Sichtweite, die Seele kommt kaum hinterher. Als Helfer bieten sich da Psycho-Onkologen an. Das sind Therapeuten, die Krebspatienten unterstützen und begleiten. Andreas Ross aus Berlin ist freiberuflicher Psycho-Onkologe. RBB24-Redakteurin Silvia Tix hat mit ihm über seine Arbeit gesprochen.
Herr Dr. Ross, erklären Sie uns mal am Anfang, weil es, glaube ich, doch nicht jeder weiß. Was genau macht ein Psycho-Onkologe?
Er versucht, krebskranken Menschen, die von der Wucht der Diagnose getroffen sind, wieder in die Spur und in den Lebensmut zu helfen.
Kennengelernt habe ich Sie in Ihrem ersten, ich würde jetzt mal sagen, in Ihrem Hauptberuf als Tierarzt in Berlin-Reinickendorf. Was sind die Parallelen, die Sie erleben, wenn es um Krebs geht, als Tierarzt? Und was sind die Unterschiede, wenn Sie jetzt auf das gucken, worüber wir sprechen, über Ihre Tätigkeit mit Menschen?
Fangen wir mal mit den Gemeinsamkeiten an. Also erstmal, ob Mensch oder Tier, da bin ich etwas großzügig als Tierarzt und sage, das sind alles Säugetiere. Und ob nun zwei oder vier Beine da dran sind, ist eigentlich nicht ganz so wichtig. Vor allem nicht, wenn man die Krebserkrankungen sich unter dem Mikroskop anguckt und histologische Untersuchungen macht, dann ist das vollkommen gleichgültig eigentlich, von welcher Tierart oder Menschenart das kommt. Der große Bogen ist eigentlich ähnlich oder nahezu gleich.
Aber Sie behandeln ja als Tierarzt gegebenenfalls den Krebs beim Tier, aber beim Menschen ja nicht. Sie widmen sich ja dem psychologischen Faktor, dem seelischen Koma, den Bedürfnissen. Das kannten Sie dann schon als Tierarzt, bevor Sie diese Zusatzausbildung gemacht haben? Nehme ich mal an, wenn die Tierhalter vor Ihnen sitzen und
ganz
weinen.
Genau. Ein Tierhalter ist seinem Tier gegenüber ja auch genauso in der Verantwortung wie Eltern ihren Kindern gegenüber oder wie Angehörige dem erkrankten Menschen gegenüber und fühlt eine ähnliche Bindung, eine ähnliche. Wir wollen das nicht zu sehr vermenschlichen alles, aber es ist ähnlich und die Betroffenheit ist in beiden Fällen sehr groß. Und es geht ja hier um die Betroffenheit und die Ängste, die dann auftreten, wieder etwas abzumildern und den Informationsfluss so zu steuern, dass der Betroffene und die Angehörigen, beides, das ist beim Psychoonkologen auch ein zweites wichtiges Arbeitsgebiet, dass auch die Angehörigen mit in die Verantwortung genommen werden, aber auch eben an der Therapie teilhaben dürfen.
Wie sind Sie dann von Ihrem Hauptberuf, von Ihrem ersten Beruf Tierarzt zum auch Psychoonkologen geworden? Was ist passiert?
Ich bin selbst an Krebs erkrankt. Ich muss zugeben, dass ich früher eigentlich von Psychotherapie nicht so fürchterlich viel wissen wollte. Nicht umsonst habe ich mich auf die Tiermedizin, ein Gebiet ohne psychotherapeutische direkte Anwendung zu der Zeit, jedenfalls als ich studiert habe, geworfen und dann durch meine eigene Erkrankung gemerkt, dass ich an einigen Punkten Unterstützung brauchte.
An welchen?
An dem, wo ist jetzt eigentlich deine Lebensqualität, wo kannst du dich noch einbringen? Was alles fällt weg? Wie kann ich mit diesen Verlusten umgehen? und trotzdem mich noch akzeptieren? Wie kann ich mit der körperlichen Veränderung umgehen, der seelischen, der wirtschaftlichen? Das sind ja viele Aspekte. Und da hatte ich nicht unbedingt die Unterstützung, die ich mir erhofft hatte.
Sind Sie damals zu einem Psychologen, zu einem Psychoonkologen gegangen? Haben Sie eine Beratung bekommen? Ja, aber das hat nicht funktioniert?
Also es gab eine psychoonkologische Beratung und da war ich äußerst unzufrieden, weil all das, was man dann später oder was ich dann später eben auch gelernt habe und vorher nur so erahnt habe, wie eine Therapie ablaufen sollte, in welchem Setting, in welcher Ruhe, in welcher Abgeschiedenheit von äußeren Einflüssen, weil das da alles überhaupt nicht stimmte und ich bin eigentlich ziemlich ratlos aus diesen Beratungen heraus, habe mich dann etwas mit diesem Gebiet selbst beschäftigt. Ich hatte ja viel Zeit, weil ich nicht mehr praktizieren konnte. Und dabei festgestellt, nee, also ohne allzu arrogant sein zu wollen, aber das kannst du besser. Und habe dann diese Ausbildung begonnen.
Sie hören das Vis-à-vis im Inforadio, heute mit Dr. Andreas Ross. Er ist Psycho-Onkologe. Wie gehen Sie mit Patienten um, die zu Ihnen kommen und sagen, ich habe eine Krebsdiagnose und ich weiß nicht weiter, ich brauche Hilfe?
Das allererste ist eine ganz normale ärztliche Anamnese. Das heißt, der Patient, die Patientin muss erst mal innerlich soweit sein, dass sie ihre Probleme zumindest erahnt. Das heißt nicht, dass sie alles auf den Punkt formulieren kann und druckreif rausbringt. Aber spürt, ich habe Defizite und ich möchte Unterstützung haben. Viele Leute lehnen dies ab und das ist auch legitim. Niemand muss sich einer psycho-onkologischen Therapie unterwerfen, um Gottes Willen. Wer da selber rauskommt, das ist doch schön. Aber diejenigen, die sich verlieren in ihren Ängsten und nicht mehr ein- und auswissen, die brauchen irgendeine Form von Unterstützung. Das kann eine Unterstützung durch Theologen zum Beispiel sein. Wer seinen Glauben hat oder verloren hat und dann ihn noch einmal versucht wiederzufinden, der ist sicherlich bei einem Theologen gut aufgehoben. Und auch die haben zum Teil eine psychoonkologische Weiterbildung. Und wenn diese Findung erstmal da ist, ja, mir fehlt irgendetwas, ich brauche neue Struktur, dann geht es darum, zu erkennen, was ist. Das ist sozusagen journalistische Arbeit.
Fragen viel und zuhören, ne?
Ja, sortieren, priorisieren. Was ist dann das Hauptproblem? Wo steckst du fest? Wo sind die festgefahrenen Punkte, an denen man sich verbissen hat und um die Gedanken immer kreisen, aber man kommt nicht weiter? Und wenn das dann alles in, sagen wir mal so, 2-3 Sitzungen, die Sozialanamnese und die Festlegung, wo ist denn eigentlich der Knackpunkt, geklappt hat, dann kann man in einzelne Übungen gehen, kann sehen, ob man selbst Defizite beheben kann oder ob es besser ist, vielleicht auch auswärtigen Rat einzuholen.
Wo ist die Abgrenzung zur Psychotherapie? Weil ich könnte mir vorstellen,
es ist eine Psychotherapie.
Ja.
Es ist eine, meistens sollte es jedenfalls so sein, eine Kurzzeittherapie. Wenn es gut läuft, sind das so 12 Stunden. Das ist aber nicht immer so. Wenn man innerhalb der Therapie dann schon so weit ist, dass man aufdeckt, dass diese zu behandelnde Person schon vielleicht auch vor der Erkrankung einzelne Defizite aufwies, die ihr Leben bestimmt haben und worüber dieser Mensch sehr unglücklich ist und es ändern möchte, dann ist natürlich auch eine Fortsetzung möglich. Ich erinnere mich an eine Dame, die hatte in den letzten Sitzungen eigentlich immer wieder die Aufgabe, ihre Verweigerung, sich einzelnen Problemfeldern zu stellen, zu bearbeiten. Ja, diese Prokrastination, die Aufschieberitis heißt das ja so auf Hochdeutsch, die kann das Leben ganz schön schwer machen. Und wenn man erkrankt ist und weniger Kraft hat als vorher und dann immer noch seine Probleme möglichst weiträumig umschifft, dann kann es auch sein, dass man scheitert.
Würden Sie sagen, dadurch, dass Sie selbst betroffen waren und es mit Unterbrechungen auch wieder sind, dass Sie einen anderen Blick, eine andere Sensibilität oder auch Glaubwürdigkeit für Ihre Patienten und Patientinnen haben, weil Sie zumindest sehr gut ahnen, was da alles sich auftut, womöglich an seelischen Zuständen, wenn man eine Krebsdiagnose bekommen hat?
Ich hoffe das.
Ja.
Ich kann es letztlich nicht beurteilen. Aber dass ich ein anderes Verständnis für Unzulänglichkeiten und Ängste entwickelt habe seither, Ja, da bin ich auch ganz sicher. Insofern kann ich ja sympathischer und anders als raubbeiniger Tierarzt reingehen.
Würden Sie also sagen, scheuen Sie nicht, sich Hilfe zu suchen, wenn Sie eine Krebsdiagnose haben, nicht zu Hause verzweifeln und denken, das muss ich alleine schaffen. Es tut gut, sich zu öffnen. Man kann sich ja jederzeit wieder daraus zurückziehen, wenn man merkt, oh,
das ist wahr. Niemand muss. Ja, das ist immer ein Angebot. Das Angebot ist allerdings sehr rar. Das Angebot an Therapieplätzen ist unglaublich begrenzt. Das liegt daran, dass eben ärztliche Psychotherapeuten mit Kassenzulassung sehr, sehr dünn gesät sind. Die medizinischen Fachzentren für spezielle Krebserkrankungen sind verpflichtet, innerhalb ihres Klinikbetriebes einen Psychoonkologen, eine Psychoonkologin zu beschäftigen. Aber das ist ja eine Ultrakurztherapie. Diese Kollegen von mir, die sehen ihre Patienten ein oder maximal zweimal. Wie lange ist die Liegezeit in einem Krankenhaus? 5 Tage, 6 Tage und dann ist aber auch schon vorbei. Und ob das gerade in den Ablaufplan passt, dann auch noch irgendwie zwischen den ganzen Fachuntersuchungen und ärztlichen Gutachten und was weiß ich was, noch einen Psycho-Onkologen da reinzuschicken in dieses Zimmer, das ist nicht immer gewährleistet. Sodass also viele Menschen auch gar keinen Kontakt, keinen Erstkontakt im Krankenhaus haben und dann gar nicht wissen, dass es diese Möglichkeit der Unterstützung gibt.
Kommen wir zum Schluss. Man hätte natürlich Ihnen die eigene Erkrankung sehr gerne erspart, aber die war ein Türöffner für Sie, könnte man das so sagen, etwas über sich zu lernen, da ein Stück weit daran zu wachsen und anderen zu helfen, damit es denen besser ergeht.
Es ist sicherlich ein Teil Lebenserfahrung, auf den ich verzichten könnte, ohne weiteres.
Weiß Gott.
Aber denken Sie bitte auch mal an Ihre eigene Lebensbahn. Wenn wir jung sind, wenn wir Schule abschließen, dann denkt doch keiner, bitteschön, keiner mit 18 oder 21 an Erkrankungen. Ja, da geht es um den beruflichen Fortgang oder den Wunsch nach Familie oder was auch immer, aber jedenfalls nicht um Krankheitsbilder. Wenn man dann so nach 20 Jahren sich mal wieder trifft in einem Klassentreffen oder in welcher Runde auch immer, dann staunt man, dass irgendjemand doch schon irgendwas Ernstes hat. Wenn es dann aber 40 Jahre her ist, dann kann man von Glück reden, wenn die Hälfte der dort Sitzenden nicht schon irgendeine wirklich ernste lebensbedrohliche Krankheit hat, durchgemacht hat oder vielleicht auch schon gestorben ist. Das preist niemand für sein eigenes Leben ein. Niemand geht davon aus, aber wir müssen Krankheit als einen Teil unseres Lebens akzeptieren und so ist diese Erfahrung mit der eigenen Erkrankung etwas, was ich auch durchaus gerne gefiltert, geläutert weitergeben möchte.
Herr Dr. Ross, ich danke Ihnen, dass Sie hier waren.
Danke Ihnen, Frau Tieks.
RBB24-Redakteurin Silvia Tieks war das im Gespräch mit Andreas Ross. Er ist freiberuflicher Psychoonkologe in Berlin.
RBB24 Inforadio Kultur.
Der Filmemacher Raoul Peck aus Haiti erzählt in seinen Dokumentarfilmen die Geschichten schwarzer Vordenker. In seinem neuen Werk beschreibt er das Leben des südafrikanischen Fotografen Ernest Cole. Dafür bekam er in Cannes den Preis für den besten Dokumentarfilm. Morgen kommt Ernest Cole, Lost and Found, in unsere Kinos. Kulturreporter Florian Schmidt stellt ihn vor.
I risked my life.
Ich habe jeden Tag mein Leben riskiert. Ich musste lernen, auf Augenhöhe zu fotografieren. Ich musste im Gehen fotografieren. Es war eine Frage des Überlebens. Jeder Moment musste gestohlen werden.
Sein Buch House of Bondage erscheint 1967 in den USA. Eine schonungslose Abrechnung mit dem Apartheidstaat. Darin Bilder von Zwangsumsiedlungen, Elendsvierteln, Polizeigewalt. Und den 69 Toten von Sharpeville.
Sharpeville. Police fired into a crowd of unarmed demonstrators killing 69, including women and children.
Coles Bilder gehen um die Welt und werden in Südafrika sofort verboten. Er weiß, dass er mit der Veröffentlichung seine Rückkehr verspielt hat.
I was of course aware that after finishing it, it wouldn't be possible to remain in South Africa, but then I didn't care.
Zunächst wird er gefeiert, doch bald vergessen. In New York hält er weiter das Leben auf der Straße fest, doch kein Verlag interessiert sich dafür. Und doch hat Cole nie aufgehört zu beobachten. Alles ist ihm wichtig. Jedes Lächeln, jeder Blick.
For me, everything is new. Every smile. Every glance. Whether they look at the camera or avoid it.
Der Film von Raoul Peck verzichtet fast vollständig auf klassische Interviews. Stattdessen montiert er Fotos, Briefe und Tagebucheinträge. Schauspieler Lakeith Stanfield leiht Cole seine Stimme. Zurückhaltend, eindringlich, mit genau dem richtigen Maß an Verletzlichkeit.
How I would transition from famous and celebrated photographer to homeless at the 34th Street train station.
Auch den tragischen Absturz des Fotografen thematisiert der Film und zeigt die Sensation, die ihn überhaupt erst ermöglicht hat. 2017 tauchen rund 60.000 Negative auf in einem Bankschließfach in Stockholm. Aber wer sein Archiv dort eingelagert hat und warum, bleibt bis heute ein Rätsel. Was Coles Bilder so besonders macht, ist ihre Klarheit. Ohne Pathos, aber mit großer Empathie zeigen sie den Alltag unter der Apartheid. Momente der Demütigung und Kontrolle, aber auch der Würde. Seine Bilder sind stille Anklagen. Fotografiert von einem Mann, der wusste, dass jedes Foto ein Akt des Widerstands ist und der trotz allem hoffnungsvoll geblieben ist. Schon Ende der 1960er Jahre war Cole davon überzeugt, dass Südafrika eines Tages frei sein wird.
It'll stand, I mean, you know, in the future, because I'm sure South Africa will be free.
Der südafrikanische Fotograf Ernest Cole. Der Dokumentarfilm über ihn von Raoul Peck läuft ab morgen im Kino. Die Stimme, Wohlklang, aber auch manchmal Ohrensäge. Wir brauchen sie immer, benutzen sie immer und ehren sie vielleicht viel zu selten. Heute ist Gelegenheit dazu, Internationaler Welttag der Stimme. Und das in einem besonderen Jahr, denn die Stimme ist auch Instrument des Jahres, ausgewählt von den Landesmusikräten in Deutschland. Kulturreporterin Antje Bohnhage hat, ja was wohl, Stimmen eingefangen.
Die Stimme ist das älteste und das weltweit verbreiteteste Instrument. Bereits in archaischen Gesellschaften wurde zu allen wichtigen Anlässen gesungen, sagt die Jazz- und Opernsängerin Jocelyn B. Smith.
Damals, so back in the day, wir haben mit unserer Sprechstimme und Gesangsstimme gesungen über unsere neugeborenen Kinder. Wir haben unsere Stimme verwendet als Medizin. Wir haben über unsere Kranken gesungen. Wir haben auch die Stimme verwendet, wenn einer ist im Sterben. Die Stimme ist mehr als ein Instrument. Es ist die Möglichkeit, miteinander zu kommunizieren. Es ist die einzige Möglichkeit, wo man spürt, unsere Menschlichkeit durch unsere Stimme, unsere Emotionen. Man spürt einfach die Energie, die Frequenzen.
So ist die Stimme ein sehr persönliches Instrument, ein höchst individuelles und individuell höchst unterschiedlich. Ob professionell oder im Privaten, mit der eigenen Stimme zu spielen, macht einfach Spaß, findet Sabine Eier. Sie hat Gesang studiert und singt seit 2011 als Altistin im Rundfunkchor Berlin.
Man kann auch einfach so solche Sachen machen oder man kann auch ganz tiefe Tiere nachmachen, singen oder sprechen. Oder man kann einfach ganz, ganz viel verschiedene Sachen mit seiner Stimme machen und man kann übergehen von Sprechen zu Singen und wieder zurück und all solche verrückten Dinge machen.
Veronika, 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 der Mensch ist doch Veronika.
Klar ist, kein anderes Instrument ist so vielfältig wie die menschliche Stimme. Sie ist in jedem musikalischen Genre einsetzbar. Sie begleitet jede und jeden Einzelnen durchs gesamte Leben. Sie muss nicht in einem Instrumentenkoffer transportiert werden. Wir tragen sie immer bei uns. Trotzdem möchte sie gepflegt werden. Profi, aber auch Laiensänger singen sich zum Beispiel immer erst ein, bevor sie richtig loslegen.
Diese Stimme einfach ist eine Beziehung mit dieses Universales, dieses Göttliches und dieses Creative Power.
So Jocelyn Smith. Die Sängerin freut sich, dass die Stimme 2025 als Instrument des Jahres gewürdigt wird. Sie, eine gebürtige New Yorkerin, glaubt fest an die verbindende Kraft, die in den Stimmen der Menschen steckt, wenn sie sich zusammentun.
Stimmungsvoll. Antje Bonhage über den Welttag der Stimme.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Vorsicht auf der 13 Richtung Dresden. Zwischen Baruthmark und Starkow liegen Reifenteile auf der Fahrbahn. Westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland zwischen Großkreuz und Leest 10 Minuten Baustellenstau. A15 Richtung Forst zwischen Cottbus Süd und Rogosen stehen sie 20 Minuten im Stau. B158 Richtung Berlin zwischen A10 Anschluss Hohenschönhausen und Ahrensfelde Behinderungen nach einem Unfall. Und nach Berlin die A100 Richtung Wedding zwischen Schmargendorf und Spandauer Damm 20 Minuten Stau. Gute Fahrt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 19 Uhr mit Ingo Jansen. Guten Abend. Die Berliner Polizei hat mit einem Großaufgebot damit begonnen, einen besetzten Hörsaal der Humboldt-Universität zu räumen. Wie ein Sprecher dem RBB gesagt hat, sind 300 Beamtinnen und Beamte auf dem Campus Nord in Mitte im Einsatz. Die HU-Leitung hat um die Räumung gebeten, nachdem etwa 100 pro-palästinensische Aktivisten in den Hörsaal eingedrungen sind. Dabei sollen Wände besprüht und verbotene Hamas-Symbole gezeichnet worden sein. Laut Behörden wurden mehrere Demonstranten vorläufig festgenommen. Beim BSW in Brandenburg steht ein Führungswechsel an. Finanzminister Krumbach hat angekündigt, dass er den Landesvorsitz abgeben will. Er begründet das mit der Doppelbelastung, die ihm durch das Minister- und Parteiamt entsteht. Krumbach ist seit Mai vergangenen Jahres Vorsitzender des neu gegründeten BSW in Brandenburg. In Seelow ist an eine der letzten großen Schlachten zum Ende des Zweiten Weltkriegs vor 80 Jahren erinnert worden. Etwa 800 Menschen haben an einem stillen Gedenken am Ehrenmal teilgenommen. Aus Seelow, Fred Pelaski, RBB 24.
Russlands Botschafter Sergei Netschajew, aber auch Diplomaten und Militärs aus Belarus, Polen und anderen Ländern verneigten sich um 11 Uhr vor den zuvor abgelegten Kränzen am Fuße der riesigen Soldatenskulptur. Keine Ansprache. Als Botschafter Netschajew die Treppe vom Monument herunterkam, war es dann doch nicht mehr so still. Netschajew genoss ein regelrechtes Bad in der Menge, gab Autogramme, schüttelte Hände. Von Protesten gegen den Ukraine-Krieg war nichts zu spüren.
Die EU-Kommission hat zum ersten Mal eine Liste mit Ländern veröffentlicht, die als sichere Herkunftsstaaten eingestuft werden sollen. Dazu gehören das Kosovo, Bangladesch, Kolumbien, Ägypten, Indien, Marokko und Tunesien. Aus Brüssel, Katrin Schmidt.
In der gesamten EU sollen damit künftig Asylsuchende aus diesen Herkunftsländern grundsätzlich eine geringere Aussicht auf Erfolg haben. Die Asylverfahren könnten von den nationalen Behörden also beschleunigt bearbeitet werden. EU-Parlament und Mitgliedstaaten müssen dieser neuen EU-Liste noch zustimmen. Dann würde sie zusätzlich zu den nationalen Listen über sichere Herkunftsstaaten gelten. In Deutschland beispielsweise stehen, mit Ausnahme des Kosovo, die genannten Länder bisher nicht auf der Liste des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge, kurz BAMF.
Die Abrissarbeiten an der Ringbahnbrücke in Berlin-Charlottenburg liegen nach Angaben der Autobahn GmbH im Zeitplan. Am Nachmittag haben die Bagger mit dem Abbruch des letzten